Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen Podcast aus unserer Kooperationsreihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Wir sprechen mit Frau Professor Katrin Singler über das Thema der geriatrische Patient in der Notfallambulanz, Pitfalls und Perspektiven.
Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich, liebe Leute, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Heute ist zu Gast Frau Professorin Katrin Singler aus Fürth. Und das ist eine Folge, die wir zusammen mit der Fachgesellschaft für Geriatrie wieder produzieren. Heute soll es um den geriatrischen Notfallpatient gehen, also um hochbetagte Patienten, die sich in der Notaufnahme einfinden. Wo könnten da Fallstricke lauern? Was könnte man vielleicht auch perspektivisch etwas besser machen in der Versorgung? Das ist unsere Agenda für die nächsten 30 Minuten. Frau Singler, Sie sind das erste Mal zu Gast bei uns. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Weil Sie das erste Mal zu Gast bei uns bei Klinisch Relevant sind, würde ich Sie kurz bitten, sich einmal vorzustellen. Was machen Sie und wie beschäftigen Sie sich mit geriatrischen Patienten?
Ja, das mache ich gern. Von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Katrin Singler. Ich bin die Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Fürth. Und wie komme ich zu dem Thema? Das ist eigentlich so einer meiner Interessensschwerpunkte, ist tatsächlich die Notfallversorgung präklinisch und aber auch innerklinisch für geriatrische multimorbide Patienten. Ich habe nebenbei noch eine außerplanmäßige Professur für Geriatrie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.
Okay, das heißt, Sie kommen mitten aus der Materie. Vielleicht können wir aber noch mal kurz rekapitulieren, was ist denn eigentlich ein geriatrischer Patient? Ist ja vielleicht gar nicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern so geläufig. Wie definiert sich das?
Ja, es gibt tatsächlich eine offizielle Definition des geriatrischen Patienten, die ist schon einige Jahre alt. Und die besagt, dass es ältere Menschen sind, also Menschen auf jeden Fall über 70 Jahre, bei denen eine geriatrie-typische Multimorbidität vorliegt. Ich erkläre das gleich, was das ist. Und es sind Patienten über 80 Jahre, weil man davon ausgeht, dass in diesem hohen Alter bei Multimorbidität eine erhöhte Gefahr steht, dass es zu Komplikationen kommt, dass sich Prozesse chronifizieren und es steht eben auch so immer, da kommen wir heute, denke ich, noch öfter drauf, die Autonomie der Menschen im Fokus. Multimorbidität muss ich vielleicht auch noch ganz kurz erklären. Das ist das Nebeneinanderbestehen verschiedener Erkrankungen, die dann natürlich auch Einfluss aufeinander nehmen und die auch vielleicht in der Gesamtheit dann den Menschen in seinen Funktionen einschränken. Und geriatrie-typische Multimorbidität ist jetzt quasi nicht der arterielle Hypertonus oder vielleicht der isolierte Diabetes oder die Schilddrüsenunterfunktion, sondern das sind so Dinge wie eine Gangstörung, eine Sturzneigung. Das kann auch ein Schwindel sein oder eben Dinge wie kognitive Einschränkungen, die Demenz gehört da sicherlich auch dazu, aber auch die akute Verwirrtheit, denke ich, kommen wir auch noch drauf, das Delirium.
Okay, also im Prinzip ein zweistufiges System, wie man geriatrische Patienten klassifizieren könnte. Jetzt wissen wir, was es ist, aber wie häufig finden sich denn solche Patientinnen und Patienten in Notaufnahme ein? Ist das überhaupt häufig oder gibt es da Zahlen zu?
Ja, also es gibt Zahlen dazu und es ist tatsächlich wirklich häufig. Es ist so, dass aus dem präklinischen Bereich ist die Datenlage relativ dünn, weil das einfach bisher kaum systematisch oder nicht systematisch erhoben wurde. Es gibt eine Arbeit, die das Ganze mal rückwirkend angeschaut hat, retrospektiv, und da waren es knapp unter 30% der Patienten waren über 70 Jahre alt. Aus dem Bereich der Notaufnahmen, also der innerklinischen Versorgung, da haben wir genauere Daten. Und es gibt da ein Notfallregister, das Aktin-Notaufnahmeregister, an dem ja, etliche Kliniken teilnehmen, universitär oder auch nicht universitär. Und da konnten wir sehen, dass ca. 40% aller Patienten, die dort behandelt werden, älter als 65 Jahre sind. Und es gibt auch einzelne Untersuchungen, das sind dann meistens Studienerhebungen, auch aus Deutschland. Eine haben wir selber gemacht und da lag auch der Anteil der über 75-Jährigen bei so knapp 30%. Wir gehen davon aus, unter anderem auch durch die Neustrukturierung so im Krankenhausbereich, die Ambulantisierung und natürlich auch die demografische Entwicklung, dass der Anteil dieser Patienten im stationären Setting zunehmen wird. Und auch in der notfallmedizinischen Versorgung prästationär, also durch den Rettungsdienst, zunehmen wird.
Ja, das ist ja eine relevante Gruppe von Patienten. Gibt es denn so Kernsymptome, Leitsymptome, mit denen sich geriatrische Patienten einfinden? Oder ist es da vielleicht auch durchaus diffuser und schwerer zu greifen? Wie beurteilen Sie das?
Das sprechen Sie schon sehr schön eins der Pitfalls an. Geriatrische Patienten haben natürlich auch oftmals wirklich ganz klassische Symptome, die relativ gut und auch zügig einer bestimmten Fachrichtung vielleicht auch zugeordnet werden können. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass auch nicht eine große Menge dieser Patienten sich mit den sogenannten unspezifischen Symptomen vorstellt. Das kann sehr häufig mal ein Sturz sein. Ja. So ein Sturz wird natürlich auch wiederum öfter in die Notaufnahme gebracht, in den chirurgischen Part. Aber die Frage ist immer, warum ist denn dieser Mensch überhaupt gestürzt? Eine andere Kernsymptomatik ist eine allgemeine Schwäche. Also nicht eine Lähmung oder Parese, Arm oder Bein, sondern wirklich so eine insgesamte Schwäche. Und sehr, sehr häufig wird diese Schwäche evident, indem die Patienten sagen, bis vor kurzem konnte ich noch mein Essen selber zubereiten und das geht ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr, akut nicht mehr. Das sind so ganz typische Beschwerden und da ist man dann auch immer so schnell bei dem Begriff der Versorgungsproblematik, den ich überhaupt nicht mag. Aber es ist eben häufig so, dass aufgrund der Einschränkungen, die jetzt neu aufgetreten sind, die Patientinnen oder die Patienten nicht mehr fähig sind, sich so selbst zu versorgen, wie das vielleicht vorher noch möglich war. Also die Versorgung, die soziale Versorgung dekompensiert, aber aufgrund einer medizinischen Problematik.
Ja, man liest ja auch häufig so den Begriff Allgemeinzustandsverschlechterung, ist ja auch so ein bisschen schwammig, kann alles und nichts sein. Ja. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, können sich denn hinter diesen diffusen, vielleicht auch eher unspezifischen Symptomen ernsthafter Erkrankungen maskieren?
Ja, absolut. Absolut. Auch dazu gibt es Erhebungen, dass bis zu 20% gerade eben dieser unspezifischen Symptomatik, allgemeine Schwäche, Verwirrtheit oder Sturzereignis, sich akut handlungsbedürftige Probleme dahinter verborgen haben. Da gibt es sehr, sehr gute Arbeiten. Da ist die Uniklinik in Basel sehr führend, sowas zu untersuchen. Und da bei denen waren es ungefähr jeder fünfte Patient hat eine nicht nur ernsthafte, sondern teilweise auch lebensbedrohliche Erkrankung, die dem Ganzen zugrunde liegt.
Und kann das alle Organsysteme betreffen oder erstmal jeder Krankheitsgruppe zuzuordnen sein, also sprich Infektionen oder Probleme des kardiovaskulären Systems oder vielleicht auch Medikamentennebenwirkungen, lässt sich das noch auffächern oder ist schwierig zu sagen?
Nee, also prinzipiell kann natürlich wirklich alles dahinter stecken. Das ist ja auch Aufgabe der Notfallmediziner, auch unsere Aufgabe damit, das zu sortieren. Es gibt dann natürlich schon Dinge, die häufiger auftreten. Also gut, kardiovaskulärer Bereich, sicher eine ganz, ganz große Gruppe. Häufig sind aber auch Infektionen, also gerade bei den hochfragilen, bei den hochvulnerablen Patienten, ist es ein Infekt, der tatsächlich als einzige Symptomatik oder im Vordergrund stehende Symptomatik diese Schwäche hat oder ein Sturzereignis hat. Und diese klassischen Symptome, die wir jetzt vielleicht als junge Menschen kennen, dass ich hohes Fieber habe, dass ich Kopfschmerzen habe, das ist eher selten im Alter.
Schlägt sich das auch dann so bei typischen laborchemischen Parametern wieder, also verminderte Leukozytose oder eben fehlende Leukozytose, kein CRP, kein Prokalzitonin, geht das damit einher?
Ja, also Sie haben das schon sehr gut erwähnt, die Leukozyten. Es ist tatsächlich so, dass die Leukozyten häufig aufgrund der Immunoseneszenz nicht mehr so ansteigen, also vielleicht so im oberen Normbereich liegen, vielleicht so grad über der Grenze liegen oder eben auch völlig ja, keine Dynamik zeigen. Das CRP steigt durchaus an, ist aber ja eben verlangsamt auch ein Parameter. Ich finde sehr, sehr gut wird es eben auch bei der Körpertemperatur, die ja zum Beispiel auch gerade bei Kindern sehr wegweisend ist oder bei jüngeren Erwachsenen. Und es ist zum einen so, dass die Körperkerntemperatur, also unsere Basaltemperatur, absinkt im Verlauf des Lebens, also teilweise bei Hochbetagten auch um 1 Grad, 1,2 Grad niedriger ist. Es ist aber auch so, dass der ganze Prozess, wie entwickle ich Fieber, also durch die Ausschüttung von Pyrogenen, diese Ausschüttung vermindert ist und auch die Reaktion auf diese ja, ausgeschütteten Transmitter nicht so ausgeprägt ist wie bei jüngeren Menschen. Und Fieber ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus auch. Ja? Der gibt es häufig bei älteren Patienten eben nicht.
Ja, wenn ich jetzt als Patient in eine Notaufnahme komme, dann werde ich ja meistens in ein so Triage-System eingegliedert. Da gibt es ganz unterschiedliche, ne, um so eine medizinische Wichtung vorzunehmen. Wie schwer bin ich erkrankt? Manchester Triage-System ist ganz häufig angewandt. Kann man solche etablierten Triage-Systeme denn gut auch bei geriatrischen Patienten anwenden? Jetzt bleibe ich mal beim Punkt Fieber. Das ist ja beim Manchester Triage-System setzt das ja eine erhöhte Körpertemperatur, eine gewisse Dringlichkeit, also legt eine gewisse Dringlichkeit in der Behandlung nahe. Das habe ich beim älteren Menschen vielleicht nicht. Deshalb die Frage, wie gut greifen diese etablierten Triage-Systeme bei geriatrischen Patienten?
Auch da gibt es sehr gute Untersuchungen. Also prinzipiell ist es natürlich sehr, sehr zielführend, dass es solche Triage-Instrumente gibt. Mhm. Und so die häufigsten ist der Emergency Severity Index, der ESI, oder eben, Sie haben es schon erwähnt, das Manchester Triage-System. Und beide sind sehr, sehr gute, zeigen eine sehr gute Testgüte und auch eine Verlässlichkeit. Man hat sich allerdings bemüht und hat Subanalysen angestellt von geriatrischen Notfallpatienten. Und man hat gesehen, dass die Sensitivität deutlich eben geringer ist bei geriatrischen Patienten, also multimorbiden, hochbetagten Patienten. Und ein Grund dafür sind die schon angesprochenen Vitalparameter, dass die Referenzbereiche, die bei diesen Scores angegeben sind, eben nicht ganz den typischen Vitalparametern älterer Patienten, zum Beispiel im Infektstatus, entsprechen. Das andere sind aber auch so das Fehlen von typischen Beschwerden, was wir schon angesprochen haben, oder eben die Angabe atypischer Beschwerden. Und teilweise gibt es natürlich auch noch einen Informationsverlust aufgrund kognitiver Einschränkungen. Dann ist es noch mal deutlich erschwert, solche Patienten zu erfassen, korrekt zu erfassen. Ja. Was kann man tun? Ich denke allein schon in dem Wissen, dass man Vitalparameter vielleicht auch anders bewerten muss im Alter, muss man einfach so einen Patienten natürlich auch noch individueller wahrscheinlich sehen als jüngere Patienten. Und zum Beispiel im ESI ist bei einem bestimmten Status des Triage-Systems wird auch zum Beispiel nach einer Verwirrtheit gefragt. Und das sind so Faktoren, die sollten einfach idealerweise gleich bei der Triage mit erfasst werden. Ja, ist er denn wirklich verwirrt? Ja. Mhm. Und somit wäre er in einer sehr hohen Behandlungskategorie. Ja, ESI-2 ist es dann schon.
Ja. Der Begriff Verwirrtheit kann natürlich mit bestimmten Syndromen verknüpft sein, ne? Also weg vom Einzelsymptom zum Syndrom, wie zum Beispiel einem Delir. Das ist so aus meiner Erfahrung nach ja auch ein typisches Problem, wie gesagt, bei geriatrischen Patienten in der Notaufnahme, dass die jedweder Genese häufig auch ein Delir haben. Und so wie ich sie verstanden habe, gibt es Instrumente, wie gesagt, die das erstmal gut erfassen, aber was ich jetzt auch glaube, rausgehört zu haben, dass durchaus die Gefahr der Untertriagierung besteht bei geriatrischen Patienten, oder habe ich das missverstanden?
Ja. Nein, genau. Es besteht die Gefahr der Untertriagierung. Es gibt einzelne Arbeiten, diese Triage-Instrumente mit geriatrischen Screening, zum Beispiel das Delir betreffend, den 4-AT zu koppeln. Es hat sich aber noch nichts durchgesetzt. Also das sind einzelne Arbeiten, das muss noch weiter untersucht werden, was jetzt wirklich das ideale Instrument ist. Und es muss natürlich auch praktikabel überhaupt umsetzbar sein in einer Notaufnahme.
Ja, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne denken und der Patient ist angekommen und hat vielleicht auch ein Triage-System schon durchlaufen, was würden Sie denken, sollte man vielleicht noch in der Notaufnahme irgendwie erfassen? Wie gesagt, Delir habe ich angerissen. Macht es Sinn, auch nach einem Delir schon in der Notaufnahme zu gucken? Auch nach sonstigen typischen geriatrischen Syndromen wie Frailty, wie schätzen Sie das ein? Oder ist es überhaupt umsetzbar? Das ist die nächste Frage.
Genau, also die Umsetzbarkeit ist sicher ein ganz, ganz großer Punkt. Ich bin sehr dafür, dass ein Delir in der Notaufnahme bereits ausgeschlossen zumindest wird. Das kann man durch wirklich kurze Screening-Instrumente, zum Beispiel den 4AT, das 4A kommt aus dem Englischen, da sind es vier Begriffe, die mit A beginnen. Das ist relativ einfach. Man schaut, wie der Patient reagiert, ob das in einer angemessenen Zeitspanne ist. Es gibt gewisse Fragen nach Alter, Geburtsdatum, wo man sich gerade befindet. Man beurteilt die Aufmerksamkeit, indem man, wenn es möglich ist, die Patienten die Monate rückwärts aufzählen lässt. Und dann wird noch beurteilt, ob dieser Verlauf fluktuierend ist, also ob er sich quasi wechselt. Die Vigilanz des Patienten, das ist oft in der Notaufnahme schwierig. Aber der 4AT ist eben auch anwendbar, wenn diese vierte Frage nicht beantwortet werden kann. Und warum ist es so wichtig, dass man das in der Notaufnahme schon durchführt? Wir wissen aus Studien, dass je nach Notaufnahme, je nach vielleicht auch Spezialisierung der Notaufnahme, bis zu ein Drittel aller geriatrischen Patienten weisen eine akute Verwirrtheit im Rahmen der Aufnahme in ein Krankenhaus auf. Und wir wissen aber auch, dass wenn das in der Notaufnahme nicht erkannt wird, die Wahrscheinlichkeit, dass es im weiteren Verlauf eben also nicht erkannt wird und somit auch nicht therapiert wird, sehr, sehr hoch ist. Also es werden eigentlich in der Notaufnahme die Weichen schon gestellt. Und zusätzlich ist ein Delir ein einfach, das wissen wir mittlerweile ja, ein sehr schlechter Prognoseparameter. Und das sind Hochrisikopatienten für insgesamt auch schlechte weitere Verläufe im weiteren stationären Aufenthalt.
Fairerweise hätte ich jetzt noch gesagt, wenn das Delir in der Notaufnahme nicht vorliegen sollte oder die Diagnosekriterien nicht erfüllt sind, sollte einen das natürlich nicht entbinden, das auch im Verlauf weiter zu untersuchen. Ne? Dann ein manifestes Delir kann sich dann auch erst kurz nach der Aufnahme halt ja entwickeln. Also das wäre ein Punkt,
Ganz häufig der Fall, auch zum Beispiel postoperativ. Mit so einem gewissen Zeitversatz nach der Operation. Und beim Delir gibt es ja so diese zwei Subtypen, die aber in den allermeisten Fällen wechselnd sind. Also man ist mal so und mal so. Und das eine ist das hyperaktive oder das agitierte Delir. Das sind die Patienten, die eher auffallen. Ne? Mhm. Die sind unruhig, die stehen auf, obwohl man sie gebeten hat, liegen zu bleiben. Die tun Dinge, die man eigentlich nicht tut. Und die andere Patientengruppe, und das ist zum einen die häufigere Patientengruppe und die viel gefährdetere Patientengruppe. Und da ist die Krux, das sind die hypoaktiv deliranten Patienten. Und das sind die, die eher ruhig daliegen, die sich wenig bewegen, die eben eine verminderte Vigilanz auch zeigen. Und das wird eben auch gerade in so Notfallsituationen häufig auch fehlgedeutet. Und das sind aber leider die mit der schlechteren Prognose.
Ja, die gehen vielleicht so im Setting wie der Notaufnahme auch fast ein bisschen unter, ne? Weil man denkt, ein Patient, um den man sich gerade nicht mit 100% kümmern muss, der liegt ganz ruhig da.
Selbstverständlich, ne? Ja. Und da kann eben so eine standardisierte Erfassung einfach helfen, auch einen Verlauf oder eben diese Fluktuation, diesen Wechsel zu erfassen und auch frühzeitig zu erkennen.
Ein typisches geriatrisches Syndrom, wie gesagt, ist ja auch oder subsumiert sich so unter dem Begriff Frailty. Vielleicht können Sie auch nochmal rekapitulieren, was das ist und ob es sich lohnt, auch so einen Frailty-Status in der Notaufnahme zu erheben.
Ja, also Frailty wird ja häufig so im Umgangssprachlichen mit dem Begriff Gebrechlichkeit übersetzt. Frailty ist eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber äußeren und inneren Einflüssen, also zum Beispiel einer unerwünschten Arzneimittelwirkung oder eines operativen Eingriffs oder zum Beispiel das Neuerscheinen eben und Neuauftreten einer Erkrankung. Und Frailty kommt eben bei den geriatrisch multimorbiden Patienten sehr, sehr häufig vor. Wir hatten im vorletzten Jahr eine Erhebung an einem Tag, wo wir über 24 Stunden geschaut haben, wie viele unserer Patienten über 70 Jahre weisen denn Frailty-Kriterien auf. Das war eine europäische Erhebung und das variierte von Krankenhaus zu Krankenhaus, aber lag so zwischen einem Viertel und sogar der Hälfte aller älteren Patienten. Frailty gilt auch als geriatrisches Syndrom. Und ist eben auch, ähnlich wie das Delir, ein negativer Prädiktor-Vorhersagewert, der eben mit einer erhöhten Komplikationsrate, längeren Krankenhausaufenthalten, auch erhöhten Wiedervorstellungsraten und eben auch einer erhöhten Sterblichkeit einhergeht.
Aber nichts, was ich jetzt zwingend in der Notaufnahme schon erfassen müsste.
Es gibt auch da sehr, sehr kurze Scores und es ist zum Beispiel in Großbritannien so, dass das flächendeckend erhoben wird. Das ist die sogenannte klinische Frailty-Skala, CFS auch abgekürzt häufig. Die ist sehr, sehr einfach zu erheben. Man muss das schulen und es ist, stellt die physische Frailty dar, also wie fit erscheint einem oder wie fit ist jemand. Und zwar, und da ist eben die Schwierigkeit in den letzten beiden Wochen vor dem Akutzustand. Und das ist häufig schwierig in der Notaufnahme, auch aufgrund zeitlicher Ressourcen, sowas zu erheben.
Gut, jetzt haben wir schon so gehört, geriatrische Patienten sind häufig in der Notaufnahme, dennoch bringen sie häufig so ein manchmal diffuses Beschwerdebild mit, werden tendenziell eher untertriagiert oder es besteht die Gefahr der Untertriagierung. Es gibt Probleme, die sich vielleicht auch dann im Verlauf noch stärker manifestieren, wie ein sich entwickelndes Delir, gibt Probleme mit Frailty. Wie könnte ich denn jetzt ganz konkret Notfallversorgung für geriatrische Patienten besser machen? Hängt das an baulichen Maßnahmen in der Notaufnahme oder was kann man da vorstellen?
Ja, also das hängt an vielen Dingen. Wir hatten vor einigen Jahren auch mal Qualitätsindikatoren veröffentlicht für die Behandlung geriatrischer Patienten in Notaufnahmen. Und das sind natürlich zum einen strukturelle, Sie haben es schon angekündigt, strukturelle Dinge wie zum Beispiel die Beschilderung, vielleicht auch ein Ort, wo sich ältere Patienten, wo also keine Überforderung vom Geräuschpegel her ist, wo Möglichkeiten der Reorientierung geschaffen werden, wo es Uhren gibt, das ist ja auch nicht selbstverständlich, wo Tageslicht in die Behandlungsräume eindringen kann. Aber es geht natürlich auch viel um Prozesse, es geht um Schulungen des Personals bezüglich Bedarfe älterer Menschen, bezüglich auch spezieller geriatrischer Themen, wie zum Beispiel dem Delir oder der Frailty, was wir gerade schon angesprochen haben. Und es geht eben um Prozesse, also dass man vielleicht auch bestimmte Wege abkürzt, dass Patienten idealerweise mit einer Bezugspflege, also dass sie sich einfach auch da reorientieren können, dass man versucht, nicht viele Zimmerwechsel zu veranlassen, dass man eben an diese atypische Symptomatik denkt. Also es sind Schulungen, es sind strukturelle Dinge und man muss eben die Prozesse immer individuell auch auf den Ort, wo man arbeitet, anpassen. Da ist jede Notaufnahme natürlich sehr, sehr verschieden.
Total. Ich habe jetzt gerade spontan gedacht, es gibt ja immer mehr auch sogenannte Orientierungshelfer in Kliniken, die meistens auch geriatrische Patienten so durch den Klinikalltag begleiten, manchmal bis in den OP. Und wenn man solche Leute in so einer wuseligen, lauten Notaufnahme hätte, ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen Halt geben könnte.
Ja, absolut. Also die gibt es an mehreren Orten unterschiedlichen Namens, ja, die grünen Damen oder die Betreuungsassistenten. Und die sind sicher sehr, sehr wertvoll, weil auch in der Notaufnahme natürlich die Zeit für den Patienten auch manchmal sehr lang werden kann. Und auch da dann die Orientierung fehlt, was ist denn überhaupt jetzt für eine Zeit und was ist denn jetzt überhaupt der Stand der Untersuchung? Und solche, nennen wir sie jetzt mal Betreuungshelfer, da gibt es etliche Projekte und unter anderem auch Evaluationen dieser Projekte. Und die konnten zeigen, dass es wirklich, bis jetzt laufen diese Projekte mehr auf Patientenzufriedenheit. Und das konnten sie auf jeden Fall zeigen.
Ja, was mich zum Ende noch interessieren würde, Sie hatten es am Anfang so ganz kurz angerissen, dass es ja auch ein Thema für die präklinische Notfallversorgung ist. Gibt es da überhaupt Ansätze, wie man solche Patienten präklinisch noch irgendwie ja, besser abfängt, besser betreut, vielleicht auch überhaupt erstmal daran denkt, den Patienten, wenn es medizinisch geboten ist und zulässig ist, auch in eine Klinik mit einer Geriatrie zu bringen, also gezielt, oder ist das noch so sehr diffus und unstrukturiert? Da fehlt mir komplett der Überblick, ehrlich gesagt.
Ja, also auch da gibt es Ansätze. Die notfallmedizinische, präklinische notfallmedizinische Ausbildung hat sich ja in den letzten Jahren sehr gewandelt. Und es gibt jetzt die Ausbildung des Notfallsanitäters. Wir hatten da mal versucht, an verschiedenen Schulen uns auch die Curricula zeigen zu lassen. Dort spielt der geriatrische Patient schon eine Rolle. Die Inhalte dieser Curricula sind allerdings auch sehr unterschiedlich. Also Demenz ist ein Thema, das Sterben ist ein Thema. Darüber hinaus geht es häufig nicht. Wir haben uns jetzt auf europäischer Ebene von der Europäischen Notfallmedizinischen Gesellschaft und der Europäischen Geriatrischen Gesellschaft, gibt es eine Arbeitsgruppe, zusammengetan und haben ein europäisches Curriculum für die Versorgung, präklinische Versorgung geriatrischer Notfallpatienten entwickelt, und es wurde eben auch veröffentlicht. Also das ist noch, ist jetzt gerade wirklich in der Veröffentlichung, muss in den nächsten Wochen, wird es zur Verfügung stehen. Und da sind genau diese Dinge thematisiert, die wir gerade angesprochen haben. Es gibt, natürlich ist die präklinische Notfallversorgung europäisch sehr unterschiedlich gestaffelt. Aber zum Beispiel ist das in England, also in Großbritannien, eine nochmal eigene Ausbildungszweig bei den Paramedics. Also das ist eine geriatrische Notfallmedizin, ist nochmal eine Zusatzweiterbildung.
Ja,
und es gibt auch in Deutschland schon Kurse, die wurden aus den USA übernommen, die sogenannten GEMS, Geriatric Emergency Medicine Services Kurse, die werden angeboten, allerdings bei weitem nicht flächendeckend. Ja, es ist auch keine Verpflichtung bis jetzt, einen Kurs gemacht zu haben.
Okay, dann sage ich ja, Frau Singler, vielen Dank für diesen super Überblick. Das war spannend, so eine ganz neue, aber durchaus wichtige Perspektive auf diese Patientengruppe. Und ich glaube, da können wir alle viel lernen, wie wir die Notfallversorgung für geriatrische Patienten noch besser strukturieren und insgesamt besser und effektiver machen. Vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei uns nochmal als Podcast-Gast irgendwann vorbeischauen. Und ja, dann sage ich vielen Dank und bis bald.
Ja, ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.